Der Herr ist auferstanden. Ihr Lieben, ich möchte euch ganz herzlich begrüßen zu unserem Ostergottesdienst. Auch wenn die Umstände dieses Jahr radikal anders sind, als wir es gewohnt sind, ändert das nichts dran, dass wir uns heute an diesem Auferstehungsfest ganz bewusst freuen können und miteinander feiern können. Seit Wochen sind die Medien ja jeden Tag voll mit Todesstatistiken. Da hat es zum Beispiel gestern geheißen, 113.500 Menschen ungefähr sind infiziert in Deutschland und 2.400 ungefähr sind gestorben. Und das ist aufrüttelnd und schockierend und irritierend. Es ist aber auch ein Stück weit Realitätstherapie. Es erinnert uns an etwas, das wir gerne verdrängen, nämlich dass jeder von uns sterben wird, früher oder später, mit Virus oder ohne Virus. Jeder von uns wird sterben. Und die Frage ist dann, wirst du leben? Und wenn, wie wirst du leben? Ich möchte unseren Ostergottesdienst heute gerne unter das Thema stellen, wie stirbt man professionell? Wie stirbt man professionell? Das hat ein Artikel gefragt. Und die nicht ganz ernst gemeinte Antwort ist, es kommt darauf an, was man im Leben getan hat. Der Gärtner beißt ins Gras. Der Maurer springt von der Schippe. Der Koch gibt den Löffel ab. Den Elektriker trifft der Schlag, der Pfarrer segnet das Zeitliche, der Schaffner liegt in den letzten Zügen. Der Spachtelfabrikant kratzt ab, der Jäger geht in die ewigen Jagdgründe ein und der Turner verreckt. Der Optiker schließt für immer die Augen, der Rabbi geht über den Jordan, der Spanner ist weg vom Fenster, und der Zahnarzt hinterlässt eine schmerzliche Lücke. Der Gemüsehändler schaut sich die Radieschen von unten an. Der Fechter springt über die Klinge. Die Putzfrau kehrt nie wieder. Und der Autohändler kommt unter die Räder. Ich möchte gern die Frage hinzufügen, wie stirbt ein Christ professionell? Christlich? So wie Jesus, Jesus ähnlich? Und was kommt danach? Wird es dann auch so sein, so ähnlich, wie es mit Jesus war nach seiner Auferstehung? Das ist eine spannende Frage. Immerhin folgen wir der einzigen Person, die nachweislich gelebt hat und dann gestorben ist, und nachdem sie gestorben ist, wieder gelebt hat und nie wieder gestorben ist. Und wir sprechen hier nicht von einem kurzen Herzstillstand und jemandem, der wiederbelebt wurde dann, sondern wir sprechen von jemandem, der zu Tode gefoltert wurde am Kreuz, dessen Herz durch einen römischen Speer durchbohrt wurde, der 3 Tage im Grab gelegen ist und danach wieder gelebt hat. Und mit einer ganz neuen Lebensqualität, der durch Wände gehen konnte, der sichtbar und unsichtbar werden konnte für uns Menschen. Und er ist über 500 Menschen sichtbar, leiblich, lebendig begegnet. Sie haben ihn berührt, sie haben mit ihm gegessen. Und der Apostel Paulus schreibt, wenn ihr mir nicht glaubt, dann geht hin, fragt diese Augenzeugen, die meisten von denen sind noch am Leben. Und wir haben jemanden, der uns gesagt hat, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, selbst wenn er gestorben ist. Jesus lebt. Er ist hier mitten unter uns, er ist bei euch, wo ihr euch versammelt, in euren Häusern, in euren Familien, in euren Wohnungen, auch wenn wir ihn nicht sehen können, er ist geistlich gegenwärtig. Und deshalb können wir Gemeinschaft mit ihm haben. Und so möchte ich zu Beginn unseres Gottesdienstes gern mit ihm reden. Lieber Herr, wir sind so dankbar, dass du lebst. Dass wir nicht einer toten Religion nachfolgen, sondern einem lebendigen Retter und Herrn. Das ist so wunderbar. Danke, dass du da bist. Füll uns mit dieser Freude an deiner Gegenwart, an unserer Versöhnung, an deiner Auferstehung und dass wir eine Hoffnung ohne Zukunft haben mit dir und in dir. So segne uns jetzt, wenn wir uns versammeln, um dir zu begegnen. Amen. Wir wollen jetzt eine Zeit der Anbetung haben, das heißt, wo wir Gott mit Liedern anbeten, das heißt eigentlich Gebete in Liedern singen. Ihr dürft gerne auch zwischendrin mal auf Pause klicken oder drücken und eine Gebetszeit haben miteinander, mit denen ihr versammelt seid. Dem Herrn Danke sagen, den Herrn das sagen, was ihr an ihm schätzt. Auch bitten können wir ihm bringen. Fühlt euch da ganz frei, wer immer bei euch den Gottesdienst leitet, sozusagen. Nehmt das ganz frei in eure Hand. Wir wollen jetzt miteinander singen. Und zuerst wollen wir ein Kinderlied singen, wieder miteinander. Die Lena wird mich heute unterstützen als besonderer Gast mit den Bewegungen. Und das Kinderlied, das wir singen werden, das hat der Markus aus der Perspektive eines Jüngers geschrieben, der dem auferstandenen Jesus begegnet ist. Und in dem Refrain von diesem Lied kommt das Wort Maranatha vor. Das ist aramäisch, eine Sprache, die Menschen zur Zeit Jesu damals gesprochen haben. Und es bedeutet so viel wie unser Herr kommen. Das drückt die Erwartung der Wiederkunft Jesu aus. Also lasst uns gemeinsam mit der Lena dieses Lied singen. Und ihr Kinder könnt beim Refrain zumindest die Bewegungen alle mitmachen. Okay? Alle machen mit!
Unser Herr ist auferstanden, komm und sieh, das Grab ist leer. Leg die Hand auf seine Wunden und glaub. Unser Herr ist auferstanden, er ging mit uns dort auf dem Weg. Er sprach zu uns und brach mit uns das Brot. Jesus lebt, er ist wahrhaftig auferstanden. Maranatha, Jesus lebt, er ist wahrhaftig auferstanden. Maranatha, Jesus lebt, er ist wahrhaftig auferstanden. Maranatha, Jesus lebt, er ist wahrhaftig auferstanden. Maranatha. Unser Herr ist auferstanden, wir sahen Jesus dort am See, er aß mit uns und gab uns neuen Mut. Unser Herr ist auferstanden, er ging zum Vater in die Höhe, wir glauben, dass er wieder zu uns kommt. Jesus lebt, er ist wahrhaftig auferstanden. Maranatha, Jesus lebt, er ist wahrhaftig auferstanden. Maranatha, Jesus lebt, er ist wahrhaftig auferstanden. Maranatha, Jesus lebt, er ist wahrhaftig auferstanden. Maranatha. Jesus lebt. Jesus liegt. Jesus liegt, er ist wahrhaftig auferstanden. Maranatha, 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 Jesus liegt, Jesus liegt.
Amen. Schön.
Es wird ein Glanz erfüllt die Erde. Du die Gegenwart betrittst, dein Licht lässt alles heller werden. Wenn du in unser Leben sprichst, wir senken voller Scham die Häupter, erkennen selbst, was wir doch sind, verstehen nicht der Liebe Wunder. Du bist unser, nennst uns dein Kind. Du bist da und du segnest. Du bist da und vergibst. Deine Liebe beschenkt uns mit Leben von dir. Deine Hand führt uns wieder ins Licht. Säuseln eines Windes, zeigst dich im Feuer und im Sturm. Aus deiner Hand fließt wahre Heilung. Du bist in Not der starke Turm. Was du uns gibst, das ist unendlich. Wie du uns führst, beschreibt kein Wort. Kann aus deiner Hand uns rauben. Nichts Besseres gibt's als diesen Ort. Du bist da und du segnest. Du bist da und vergibst. Deine Liebe beschenkt uns mit Leben von dir. Deine Hand führt uns wieder ins Licht. Weicht die Dunkelheit in dieser Welt. Jesus, das Licht, das meine Nacht erhält. Du hast den Weg zum Vater freigemacht. Für mich hast du gesagt, ist es vorbei. Du bist da und du segnest. Du bist da und vergibst. Deine Liebe beschenkt uns mit Leben von dir. Deine Hand führt uns wieder ins Licht. Du bist da und du segnest. Du bist da und vergibst. Deine Liebe beschenkt uns mit Leben von dir. Deine Hand führt uns wieder ins Licht.
Jesus Christus, wir danken dir. Wir danken dir so sehr dafür, dass du in diese Welt gekommen bist, Herr. Wir danken dir, dass du den Plan des Vaters ausgeführt hast, Herr. Dass du ans Kreuz gegangen bist, Herr Jesus, und dass du auferstanden bist, Herr. Dass das Grab leer ist, Herr Jesus, das feiern wir heute. Wir feiern heute deine Auferstehung, Herr. Und wir wollen daran denken, dass du lebst, dass du in den Himmel aufgefahren bist, Herr, an die rechte Hand des Vaters, und dass du dort bist, Herr. Dass du ein lebendiger Gott bist, Herr. Das ist unsere Hoffnung, Herr Jesus. Wir begrüßen dich jetzt, Herr. Wollen mit dir gemeinsam singen und loben und dich preisen, Herr. Danke, Herr, dass du da bist.
Wie kann es sein, dass du mich liebst, trotz meiner Sünde mir vergibst? Das Holz, an dem du hängst, macht mir es klar. Wie kann es sein, dass du mich liebst, dein Leben lässt und Liebe gibst und obendrein den Feind damit besiegst? Der Heiland lebt, das Grab ist leer, Jesus ist auferstanden, mein Erlöser lebt. Der Heiland lebt, Grab ist leer, Jesus ist auferstanden, mein Erlöser lebt. Es ist die Liebe, die dich hält, dass du nicht vom Kreuze gehst, und alles wegen meiner großen Schuld. Du hältst den Plan des Vaters ein, er duldest Schläge, Schmerz und Pein, und obendrein überwindest du den Tod. Der Heiland lebt, das Grab ist leer, Jesus ist auferstanden, mein Erlöser lebt. Der Heiland lebt, das Grab ist leer, Jesus ist auferstanden, mein Erlöser lebt. Der Heiland lebt, das Grab ist leer, Jesus ist auferstanden, mein Erlöser lebt. Der Heiland geht, das Grab ist leer, Jesus ist auferstanden, mein Erlöser lebt. Aus Nazareth, der gekreuzigt wurde und auferweckt. Nun geben wir es allen kund, durch ihn wird Herz und Seele gesund. Im Namen Jesu Christi aus Nazareth, der gekreuzigt wurde und auferweckt. Ist das Heil, und es ist Rettung in Jesus allein. Das ist der Stein, der von euch verachtet, zum Eckstein wurde im Fundament. Es ist uns kein anderer Name gegeben, in dem wir erlöst und gerettet sind. Im Namen Jesu Christi aus Nazareth, der gekreuzigt wurde und auferweckt. die aus Nazareth, der gekreuzigt wurde und auferweckt. In seinem Namen ist das Heil und es ist Rettung in Jesus allein. Wir wollen euch von den Dingen erzählen, die wir gehört haben und gesehen. Wir verehren Gott für das, was geschehen. Wir werden den Weg mit Jesus gehen. Im Namen Jesu Christi aus Nazareth, der gekreuzigt wurde und auferweckt. Nun geben wir es allen kund, durch ihn wird Herz und Seele gesund. Im Namen Jesu Christi aus Nazareth, der gekreuzigt wurde und auferweckt. In jenem Namen ist das Heil und es ist Rettung in Jesus allein. Und es ist Rettung in Jesus allein. Und es ist Rettung in Jesus allein. Atemberaubend, deine Schönheit ist unerreicht, auf der Erde, im Himmel kommt dir niemand und nicht sie gleich. Unübertroffen, herrlich leuchtet dein Angesicht, selbst Milliarden von Sonnen sind nur Schatten vor deinem Licht. Heilig, 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 unbeschreiblich, unvergleichlich. Zeitlos beständig, denn du bist der, du warst und bleibst, der mit ewiger Liebe endlos gnädig Geschichte schreibt. Anbetungswürdig, Ehre dir, Vater, Sohn und Geist, ohne Grenzen allmächtig, souverän bist nur du allein. Heilig, 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 unbeschreiblich, unvergleichlich. Heilig, 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 unbeschreiblich. Schöpfer und Vollender für alle Zeit. Du thronst in Herrlichkeit, die alles weit übersteigt. Du thronst als Herr des Alls, der alles kann, alles weiß. Und je mehr wir staunen, Herr, umso mehr wollen wir dich ehren. Du thronst als Schöpfer und Vollender für alle Zeit. Du thronst in Herrlichkeit, die alles weit übersteigt. Du thronst als Herr des Alls, der Alls. wir staunen, Herr, umso mehr wollen wir dich ehren. Und je mehr wir staunen, Herr, umso mehr wollen wir dich ehren. Unbeschreiblich, unvergleichlich. Heilig, heilig, heilig. Unbeschreiblich, unvergleichlich. Atemberaubend.
Jesus, es ist unfassbar, Herr, dass du das getan hast für uns. Dass du gekommen bist, Herr. Dass du in den Tod gegangen bist, Herr. Und es ist auch unfassbar, dass du den Tod überwunden hast, Herr Jesus. Dass du auferstanden bist, Herr. Dass dein Grab leer ist, Herr Jesus. Das ist ein Fakt. Wir freuen uns darauf, wenn du wiederkommst, Herr. Dass wir dich sehen dürfen, Herr. Wenn du uns in der Luft begegnest, Herr Jesus, so wie es im Thessalonicher Brief steht, dass du kommen wirst und in der Luft uns begegnest und uns holst. Darauf vertrauen wir, Herr.
Danke, dass du mich so liebst. Danke, dass du mich so liebst. Jesus, Jesus, danke, dass du mich so liebst. Danke, dass du zu uns kamst. Danke, dass du zu uns kamst. Dass du zu uns kamst. Danke, dass du für uns starbst. Danke, dass du für uns starbst. Jesus, Jesus, danke, dass du für uns starbst. Thank you. alles ist dein Eigentum.
Herr Jesus, wir danken dir, dass du unser Heiland bist, Herr, dass du unser Erlöser bist, dass du gekommen bist, Herr, und dass du lebst, Herr. Wir danken dir, dass wir heute deine Auferstehung feiern dürfen und freuen uns jetzt auf dein lebendiges Wort, das du uns geschenkt hast, Herr, das wir lesen dürfen. Und wir freuen uns darauf, von dir zu hören, dass wir offene Herzen haben jetzt, darum bitte ich dich, Herr, offene Ohren und Augen und dass dein Heiliger Geist uns dein Wort erklärt. In deinem Namen, Herr Jesus. Amen.
Norman Mailer, ein amerikanischer Schriftsteller, hat mal gesagt, sterben kann gar nicht so schwer sein, bis jetzt hat es noch jeder geschafft. Und das stimmt, die Todesrate auf diesem Planeten ist 100%. Aber wie wir sterben, hängt sehr davon ab, mit welcher Perspektive und mit welcher Hoffnung wir sterben. Seht ihr, unser Tod fokussiert unser ganzes Leben. Es bringt sozusagen alles, unsere ganze Biografie auf den Punkt. Es ist das Ende unseres Lebens hier und wenn wir zurückschauen, dann sehen wir alles viel, viel klarer. Dann wird da entweder Zufriedenheit sein und Friede sein mit dem Leben, das wir gelebt haben, oder es wird Verlust sein und es wird uns Leid tun. Die Frage, glaube ich, in der Stunde unseres Todes wird nicht sein, warum sterbe ich, sondern warum oder wozu habe ich gelebt? War es es wert? Hat es einen Wert gehabt, der bleibt oder war alles sinnlos? Und was kommt jetzt? Lebe ich weiter? Oder war es das und alles ist fertig und damit letztendlich auch alles vergangen und alles letztlich sinnlos und egal? Oder geht es weiter? Und wie geht es weiter? Das sind spannende Fragen. Wir reden heute über das Thema, wie man professionell stirbt im Lichte der Auferstehung Jesu. Ich möchte gerne mit euch einen Abschnitt lesen im Johannesevangelium im Kapitel 5. So, wenn ihr eure Bibeln bei der Hand habt, schlagt Johannes 5 auf. Wir lesen ab Vers 24. Da sagt Jesus, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern ist aus dem Tod in das Leben übergegangen. Spricht hier von dem geistlichen Tod, der Trennung von Gott, unserer Lebensquelle. Davon, dass unsere Beziehung mit ihm gestorben ist. Manchmal sagen wir das zu Leuten, du bist gestorben für mich. Das heißt, unsere Beziehung ist tot. Also spricht von dem geistlichen Tod. Wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern ist aus dem Tod, aus dem geistlichen Tod in das Leben übergegangen, in das Leben mit Gott, in das ewige Leben. Und das bezeichnet nicht nur ein langes Leben, sondern vor allem auch ein Leben mit der Lebensqualität eines Lebens in Beziehung mit Gott, ein Leben in Fülle. Es bedeutet, sein Leben zu teilen. Das Leben, wozu wir eigentlich geschaffen wurden. Und es ist eine bedingte Verheißung, die wir hier sehen, für die, die auf Jesus, auf Gott hören, das bedeutet auch ihm gehorchen, und die ihm glauben. Wer mein Wort hört und glaubt. Also das erste Prinzip für uns heute wäre der erste Punkt, Jesus gehorchen und vertrauen. Das ist der Schlüssel zum wahren Leben in Ewigkeit. Dich retten zu lassen von ihm. Ihn, deinen Herrn, deinen Chef sein lassen in deinem Leben. Der perfekte Gott wird nur mit perfekten Menschen Gemeinschaft haben. Und das ist natürlich unser Problem, weil wir sind alle alles andere als perfekt. Aber Gott ist in Jesus Mensch geworden und er hat ein perfektes, ein sündenloses Leben gelebt, das wir nicht leben können. Und dann hat er mit dir und mit mir Platz getauscht. Und er ist an unser Kreuz gegangen. Das Kreuz ist ein Ort des Gerichts, ein Ort, wo Verbrecher gerichtet werden für ihre Vergehen. Und er ist dort statt dir gerichtet worden und gestorben, hat deine Schuld bezahlt, deine Schuld gesühnt. Und er ist auferstanden und er bietet dir ewiges Leben in Gemeinschaft mit Gott an, als Geschenk, sodass du sein Kind sein kannst, weil dir Jesu Perfektion, Jesu vollkommenes Leben zugerechnet wird. Also Jesus macht dich vollkommen vor Gott. Und du musst das nur annehmen, indem du deine Selbstgerechtigkeit loslässt und dein Vertrauen von dir selbst weg, was du tust oder getan hast oder nicht getan hast, auf Jesus alleine setzt und richtest als deinen Retter und ihn Gott sein lässt in deinem Leben und ihm nachfolgst. Hast du das schon getan? Wenn du das getan hast, dann haben wir gelesen, wer hört und glaubt, der ist aus dem Tod in das Leben übergegangen. Ewiges Leben, Leben in Fülle, Leben in Gemeinschaft mit Gott beginnt schon hier und jetzt, mit unserer Bekehrung zu Jesus. Und dann sagt Jesus weiter hier im Vers 25, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, dass die Stunde kommt und jetzt da ist, wo die Toten, geistig Toten, die geistlich Getrennten von Gott, die Stimme des Sohnes Gottes hören werden und die sie gehört haben, werden leben. Schon hier und jetzt und dann in alle Ewigkeit. Vers 26, denn wie der Vater Leben in sich selbst hat, so hat er auch dem Sohn gegeben, Leben zu haben in sich selbst. Sehen wir die Göttlichkeit Jesu. In Johannes 1, Vers 12 heißt es, so viele ihn aufnahmen, denen gab er das Recht oder die Vollmacht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Johannes 5, Vers 27. Und er hat ihm Vollmacht gegeben, Gericht zu halten, weil er des Menschen Sohn ist. Jesus ist in unseren Schuhen gegangen als Mensch. Er wurde versucht mit aller Versuchung, genauso wie wir, nur ohne Sünde, heißt es im Hebräerbrief. Zu Jesus wird mal keiner sagen können, oh Richter, du weißt nicht, du verstehst nicht. Nee, Jesus weiß. Er versteht alles, was du durchmachst. Und er wird absolut gerecht richten. Deswegen ist er der am besten geeignete Richter. Vers 28. Wundert euch darüber nicht, denn es kommt die Stunde, in der alle, die in den Gräbern sind, seine Stimme hören und hervorkommen werden. Dieser Vers spricht jetzt von unserer leiblichen Auferstehung, wenn Jesus wiederkommt am Ende dieser Zeit, dieses irdischen Zeitalters. Es wird keine Atheisten geben in der Ewigkeit. Alle werden Jesus sehen, alle werden Gott sehen, alle werden seine Herrschaft anerkennen. Spricht hier von der Auferstehung nach unserem irdischen Leben in die Ewigkeit. Und es heißt weiter hier, Vers 29, und hervorkommen werden, die das Gute getan haben zur Auferstehung des Lebens, die aber das Böse verübt haben zur Auferstehung des Gerichts. Also es wird zwei Gruppen geben. Die Guten werden auferstehen zum Leben, in ein ewiges Leben, in Fülle, in Gemeinschaft mit Gott. Und die Bösen zur Auferstehung des Gerichts oder der Verdammnis, in ein ewiges Leben, in Trennung von Gott, in Einsamkeit, in Gerecht. Also das Zweite, was wir lernen hier in unseren Versen, ist, dass alle Menschen, die hier in dieser Welt gestorben sind, auferstehen werden. Im Hebräerbrief Kapitel 9 heißt es, es ist dem Menschen bestimmt, einmal zu sterben und dann kommt das Gericht. Sterben, der Tod unseres irdischen Leibes und danach kommt das Gericht. Daraus lernen wir, drittens könnten wir sagen, es gibt nicht sowas wie Reinkarnation. Also, dass du immer und immer wieder neu auf diese Welt kommst, bis du es endlich richtig hinkriegst. Gott sei Dank gibt es das nicht, sonst wären wir ewig im Hamsterrad gefangen, denn ich habe noch nie einen Menschen getroffen, der perfekt ist und irgendwie ist jedes Kind, wenn man so sagen will, genauso blöd wie jedes andere. Also jedes Baby fängt wieder von vorne an, von neu an. Es hat sich scheinbar keiner was mitgenommen aus irgendeinem vorherigen Leben. Das ist eine Lüge, das ist nicht die Wahrheit. Und jedes Baby, oder wir merken es bei jedem Baby sehr schnell, dass es ein selbstsüchtiger Sünder ist und eben nicht vollkommen ist. Also dieses ganze Konzept, diese Idee von Reinkarnation bringt uns keinen Schritt näher zu Gott und keinen Schritt weiter. Gegenteil, es führt uns von Gott weg und dem wahren Retter Jesus. Und viertens haben wir in unseren Versen gelernt, es wird zwei Gruppen geben. Es wird einen Unterschied machen, ob du böse oder gut warst. Und wenn wir über böse und gut sprechen, ist es wichtig, dass wir den Maßstab im Auge behalten für gut und böse. Aus Gottes Sicht ist nur der Perfekte gut. Jesus hat in der Bergpredigt gesagt, ihr sollt vollkommen sein, wie der Vater im Himmel vollkommen ist. Und alles andere ist böse. Im Römer 3, Vers 23 lesen wir, alle haben gesündigt. Alle haben dieses Ziel verfehlt und erlangen nicht die Herrlichkeit Gottes. Zumindest nicht aus sich selbst. In Markus 10 und in Lukas 18 hat Jesus gesagt, niemand ist gut als nur einer und das ist Gott. Deswegen brauchen wir alle, die wir nicht vollkommen sind und perfekt sind, den Retter Jesus, damit er uns gut macht, gut genug für Gott. Dass er uns unsere Schuld abnimmt und uns bekleidet mit seiner Gerechtigkeit, mit seinem perfekten, heiligen Leben. Und dann können wir Gemeinschaft haben mit Gott und auch eintreten in seine Herrlichkeit, in sein ewiges Leben. In Fülle. Und dann aus dieser Beziehung mit Gott heraus bringen wir gute Frucht, gute Taten in unserem Leben. Nicht um uns ein Leben mit Gott zu verdienen, sondern einfach als Folge unserer Beziehung mit ihm. Ganz natürlich. Alle werden auferstehen. Die, die ohne Jesus gestorben sind, müssen dann ihre Lebensschuld selbst tragen und werden gerichtet und verurteilt und verdammt. Und Jesus beschreibt uns das so ähnlich wie Einzelhaft, Einsamkeit. Er spricht von äußerster Finsternis und Weinen und Zähneknirschen. Die, die mit Jesus gestorben sind, deren Schuld wurde durch Jesus gesühnt am Kreuz. Und auch sie werden beurteilt, aber da wird es um Belohnungen gehen für all das Gute, was sie im Namen Jesu getan haben. Also weniger eine Gerichtsszene, wo es um Verurteilung geht, sondern eher vielleicht sowas wie eine Siegerehrung. Es wird um Herrlichkeit, um Schätze im Himmel gehen für uns, die wir Jesus vertraut haben. Aber unsere Errettung, unser ewiges Leben mit Gott ist sicher in Jesus. Also zwei Möglichkeiten, zwei Wege. Himmel oder Hölle. wie wird deine ewige Existenz sein? Wird es ein Heimkommen sein in der Erfüllung von all den Träumen, all der Sehnsucht, die Gott in unser Herz gelegt hat? Oder wird es ein ewiger Verlust sein von allem, was das Leben lebenswert macht? Dein Glaube, deine Entscheidungen hier in diesem Leben wird bestimmen, wo und wie du die Ewigkeit verbringst. Das, was du glaubst, wird die Realität nicht ändern, wird nichts an Gottes Existenz ändern, nichts an der Wahrheit seines Wortes. Das ist völlig unabhängig von dem, was du glaubst. Aber was du glaubst, wie du dich entscheidest, wird deine persönliche Zukunft bestimmen. Dein persönlicher Glaube, deine persönliche Hingabe an Jesus wird einen Unterschied machen in der Stunde deines Todes. Also zurück zu unserer Frage. Wie stirbt man professionell? Die Antwort ist, man stirbt professionell mit Jesus. Mit ihm. Profession, lateinisch professio, bedeutet ja so viel wie ein öffentliches Bekenntnis. In Markus 10 hat Jesus gesagt, jeder nun, der sich vor den Menschen zu mir bekennen wird, zu dem werde auch ich mich bekennen vor meinem Vater, der in den Himmeln ist. Weil Jesus auferstanden ist, werden auch alle auferstehen zu ewigem Leben in Gemeinschaft mit Gott, die durch Glauben mit ihm verbunden sind. Jesus ist auferstanden und er lebt. Und deshalb haben wir eine lebendige Hoffnung. Und das ist besonders wichtig, gerade in Zeiten wie diesen. Wir haben eine lebendige Hoffnung. Dietrich Bonhoeffer hat gesagt, wer Ostern kennt, kann nicht verzweifeln. Ich möchte uns drei Eigenschaften unserer lebendigen Hoffnung in Jesus anschauen. Im 1. Petrusbrief, im Kapitel 1, in den Versen 3 bis 4. Einer meiner Lieblingsverse. 1. Petrus 1, 3 bis 4. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der nach seiner großen Barmherzigkeit uns wiedergeboren hat, zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten. Zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverwelklichen Erbteil, das in den Himmeln aufbewahrt ist für euch. Drei Dinge habe ich euch versprochen. Erstens, Gott hat uns geboren zu einer lebendigen Hoffnung. Spricht ja von unserer geistlichen Geburt, dass wir geistlich lebendig werden in Beziehung mit Gott. Und wir sehen hier erstens, dass unsere Hoffnung von Gott kommt. In uns haben wir keine Hoffnung auf ewiges Leben in Fülle bei Gott. Und es beginnt schon hier. Wird nur besser und vollendet in der Ewigkeit. Aber in uns, das, was wir tun oder nicht tun, keine Hoffnung. Hoffnung kommt von Gott. Es war Gottes Gnade. Nicht, weil ich es verdient habe, nicht, weil ich irgendein super besonderer Kerl bin, sondern wegen dem, was Jesus für mich getan hat, weil Jesus mich beschenkt hat mit dem, was ich nicht verdient habe und nicht verdienen konnte. Er hat uns wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung. Die Betonung hier liegt auf ihm, auf seinem Wirken, auf seiner Gnade. Du kannst dich nicht selbst gebären. Ist allen klar, glaube ich. Zweitens, wir haben eine lebendige Hoffnung, schreibt uns Petrus. Nicht eine tote Hoffnung, das heißt eine Hoffnung, die enttäuscht werden wird. Nee, wir haben eine lebendige Hoffnung, die nie enttäuscht werden wird. Weil wir hoffen auf einen auferstandenen, lebendigen Herrn. Nicht auf irgendeinen verstorbenen Guru oder Propheten oder Menschen oder auf uns selbst, nicht auf was Irdisches, auf was Vergängliches. Diese Dinge haben bis jetzt alle bitter enttäuscht. Wenn du auf diese Menschen oder Philosophen oder Religionsgründer oder dich selbst vertraust, dann wirst du, wenn du stirbst, alles verlieren. Alles. Wir lernen das an den Grabbeigaben, die wir in den Pyramiden oder irgendwelchen alten Gräbern finden, von Menschen, die gedacht haben, sie können ihr Zeug mitnehmen. Nee, du kannst gar nichts mitnehmen in die Ewigkeit. Ich glaube, du kannst Dinge vorausschicken, indem du Schätze im Himmel sammelst, sagt Jesus, indem du in seinem Namen deinen Mitmenschen Gutes tust, für jedes Glas Wasser, was ihr jemanden in meinem Namen gebt, hat Jesus gesagt, werde ich euch belohnen in der Ewigkeit. Aber mitnehmen kannst du dir nichts, nur dich selbst, deine Seele. Deine Hoffnung ist nur so gut wie dein Leiter. Wenn derjenige, der deinen Glauben oder deine Weltanschauung, deine Lebensphilosophie begründet hat, wenn der gestorben ist, wenn der tot ist oder wenn er sterben wird, dann hast du keine Hoffnung. Wir haben eine lebendige, eine sichere Hoffnung, weil wir haben einen lebendigen Herrn, wir haben einen lebendigen Retter. Das feiern wir heute. Und drittens, wir haben auch eine beständige Hoffnung, die Jesus uns gebracht hat. Unser Erbteil im Himmel, haben wir gelesen, ist erstens unvergänglich. Das heißt, der Himmel wird nie enden. Da hat der Tod keinen Platz. Und zweitens ist unser himmlisches Erbteil unbefleckt. Das heißt, das Böse hat dort keinen Platz. Es wird ein perfekter Ort sein. Wir werden in perfekter Beziehung sein mit Gott und miteinander. Und wir werden selbst perfekt gemacht sein, in einem perfekten Zustand sein. Die drei Dinge, nach denen unser Herz sich so sehr sehnt. Vielleicht ziehen manche Leute deswegen ständig um, weil sie irgendwo im Herzen diese Sehnsucht haben nach dem perfekten Platz, wo sie endlich glücklich sind. Und manche rennen von einer Beziehung in die nächste, weil in unserem Herzen diese Sehnsucht ist nach einer vollkommenen, perfekten Beziehung. Und wir gehen uns manchmal oft selbst auf den Keks, mir geht es zumindest so, und sehnen uns danach, vollkommen zu sein. Und das wird alles in Erfüllung gehen, wenn wir bei ihm sind. Der Apostel Johannes schreibt uns im 1. Johannesbrief, Kapitel 3, Geliebte, jetzt sind wir Kinder Gottes und es ist noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen, dass wir, wenn es offenbar werden wird, ihm gleich sein werden, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Wir werden ihm ähnlich sein. Wir wissen nicht genau, wie genau, aber wir werden ihm ähnlich sein, das reicht mir. Wir werden ihm ähnlich sein, Jesus ähnlich sein, der wunderbarsten, liebevollsten Person, die existiert. Und wir werden einander erkennen, tiefer denn je. Wir werden Jesus tiefer kennen als je zuvor. Und nach unserer Auferstehung werden wir ähnliche Eigenschaften haben wie Jesus in seinem Auferstehungsleib, nach seiner Auferstehung. Er konnte plötzlich in der Mitte der Jünger erscheinen. Wände konnten ihn nicht abhalten, verschlossene Türen konnten ihn nicht abhalten. Er war mal sichtbar, mal unsichtbar. Wir werden einen Auferstehungsleib erhalten, wie er. Hier, das ist unser Raumanzug für dieses irdische Hier und Jetzt. Aber wir werden einen Auferstehungsleib erhalten, der für die Ewigkeit geschaffen ist, der viel unbegrenzter ist als unser Leib hier. Drittens wird unser Erbteil im Himmel unverwelklich sein, leben wir. Das heißt, es wird keine Alterung, keine Abnutzung unterworfen sein, keinem Qualitätsverlust, wie alles, was wir hier kennen in dieser Welt. Alles ist langsam am Zerfallen, inklusive unseres irdischen Leibes. Unverwelklich. Das heißt auch, es wird nie langweilig werden in der Ewigkeit mit Gott. Es wird nie alt werden. Es wird nie unerfüllend sein. Wir werden nie wieder sagen, ach, wenn ich doch nur das oder das hätte, dann. Wir werden völlig erfüllt. Wir werden überglücklich. Wir werden zufrieden, begeistert, erstaunt, überrascht sein. Wir werden ewiglich verliebt sein, total aus dem Häuschen sein für alle Ewigkeit. Wir werden ein Leben in Fülle erfahren, wenn wir nur Jesus uns anvertraut haben. Im Epheser 2, Vers 7 heißt es, Gott wird in den kommenden Zeitaltern den überragenden Reichtum seiner Gnade in Güte an uns erweisen in Christus Jesus. Reichtum seiner Gnade, unverdiente Gunst für alle Ewigkeit. Und was du für Gott im Namen Jesu an deinen Mitmenschen getan hast, wird auch für immer bestehen bleiben. Und du wirst belohnt werden. Dein Leben wird nicht umsonst gewesen sein und nicht egal gewesen sein. Es wird einen Wert haben, einen Sinn haben, der auch ewige Auswirkungen hat. Und als Kind Gottes wirst du ein Miterbe von Jesus Christus sein, von all seiner Herrlichkeit. Dein Erbe ist beständig. Es zerfällt nicht mit der Zeit wie ein Haus hier. Es verliert nicht an Wert durch Inflation, wie unsere Kohle hier. Und niemand kann es dir wegnehmen, wie deine irdischen Wertsachen hier. Beständig, wie wunderbar ist das. Deswegen ist es wichtig, dass wir die richtige Entscheidung treffen für Jesus. Ohne Jesus ist dein Himmel jetzt hier auf der Erde. Das ist das absolut Beste, was du je erleben wirst. Nach deinem Tod kommt Gericht und es geht nur bergab. Mit Jesus, wenn du Jesus hast, dann ist das, was du hier auf dieser Erde erlebst, die Hölle auf Erden. Was immer dir hier passiert, das ist das Allerschlimmste, was dir je passieren wird. Für uns wird alles nur viel, 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 viel besser werden. Und das, was wir hier durchmachen, auch wenn es manchmal Leid ist, das ist uns nicht versprochen, dass wir Christen verschont werden davon. Aber das, was wir hier durchmachen, das wird nur sehr begrenzt sein. Kurz sein, ein paar wenige Jahre höchstens. Der Apostel Paulus war persönlich sehr vertraut mit vielem Leid. Und er schreibt uns im 2. Korinther 4, die Verse 14 und dann 16 und 17 möchte ich lesen. Denn wir wissen, dass der, welcher den Herrn Jesus auferweckt hat, auch uns mit Jesus auferwecken und mit euch vor sich stellen wird. Deshalb ermatten wir nicht, sondern wenn auch unser äußerer Mensch aufgerieben wird, so wird auch der innere Tag für Tag erneuert. Denn das schnell vorübergehende Leichte unserer Bedrängnis, schreibt er hier, das schnell vorübergehende Leichte unserer Bedrängnis bewirkt uns ein über die Maßen überreiches, ewiges Gewicht von Herrlichkeit. Ich mag diese Superlative, mit denen Paulus hier spricht. In Römer 8, Vers 18 schreibt er, denn ich denke, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen gegenüber der zukünftigen Herrlichkeit, die an uns offenbart werden soll. Und Jesus ist bei uns. solange wir hier sind. Und dann natürlich auch bis in alle Ewigkeit. Aber wir sind hier nie allein. Schon gar nicht in unserem Leid. Ich denke an dieses Gedicht über die Fußspuren, Spuren im Sand, wo jemand Jesus vorwirft, in meiner schweren Zeit habe ich nur eine Fußspur gesehen, davor immer zwei, da bist du mit mir gegangen und dann nur eine. Und Jesus antwortet, nein, mein Kind, da habe ich dich getragen. Nicht verlassen, sondern getragen. Du bist nie allein. Du bist nicht allein heute Morgen, selbst wenn du in Quarantäne bist. Du bist nicht allein. Die wunderbarste Person im ganzen Universum, dein bester Freund, dein Retter Jesus, er lebt und er ist da bei dir. Und du kannst Gemeinschaft mit ihm haben. Und ab hier wird alles nur besser. Paulus hat geschrieben im Philipperbrief, Kapitel 1, ich habe Lust abzuscheiden und bei Christus zu sein, denn das ist weit besser. Seit der Auferstehung Jesu ist der Tod für uns, die wir ihm vertrauen, kein Feind mehr für uns. Der Tod ist für uns so etwas wie ein Geburtskanal ins wahre Leben, das viel reicher und viel vielseitiger und viel aufregender und viel größer und wunderbarer ist als das Leben in der Gebärmutter sozusagen. Das ist, was diese irdische Welt für uns ist. Eine Auferstehung in das wahre Leben, in das, was Gott von Anfang an für uns geplant hat. Das wunderbare Leben in Fülle, das wir Menschen versaut haben durch unsere Rebellion gegen Gott. Ein Leben in Fülle mit ihm, in seiner Herrlichkeit, Erfüllung all unserer Träume, tiefsten Sehnsucht unseres Herzens. Hey, deswegen ist der Tod etwas, was wir nicht fürchten müssen. Der Tod ist für dich entweder der Punkt, wo du alles verlieren oder alles gewinnen wirst. Je nachdem, wie du mit Jesus stehst. Wie ich sterbe, hängt sehr davon ab, wie ich gelebt habe und wofür ich gelebt habe und wohin ich gehe. Ich möchte euch gerne ein paar letzte Worte von bekannten Menschen vorlesen. Buddha hat gesagt, ich habe es nicht geschafft. Lenin hat gesagt, ich habe einen großen Fehler begangen. Mich verfolgt das Gefühl, in einem Ozean voller Blut von den unzähligen Opfern verloren zu sein. David Hume, berühmter britischer Atheist, schrie bei seinem Tod in Verzweiflung, ich bin in Flammen. Voltaire, der große Spötter und Wegbereiter der französischen Revolution, schrie die ganze Nacht vor seinem Tod nach einem Priester. Und seine Krankenschwester hat danach gesagt, für alles Geld Europas möchte ich keinen Ungläubigen mehr sterben sehen. Auf der anderen Seite, in Jesus werden wir alles gewinnen. Ich denke an die letzten Worte von Stephanus, dem ersten Märtyrer, also dem ersten Menschen, der für seinen Glauben an Jesus gestorben ist, weil er verfolgt wurde oder umgebracht wurde. Er hat gesagt, siehe, ich sehe den Himmel geöffnet und den Sohn des Menschen, also Jesus, zur Rechten Gottes stehen. Jesus, der auf ihn gewartet hat, der ihn empfangen hat. Und er war voll Frieden, während dieser wütende Mob ihn gesteinigt hat. Und er hat sogar für seinen Mörder gebetet. Und er hat gesagt, Herr Jesus, nimm meinen Geist auf. Und er ist mit Frieden und mit einem Strahlen im Gesicht nach Hause gegangen. Letzten Worte von Martin Luther. Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Du hast mich erlöst. du treuer Gott. Letzten Worte von D.L. Moody. Die Erde vergeht, der Himmel öffnet sich vor mir. Und sein Sohn, der ihn begleitet hat in seiner letzten Stunde, hat gedacht, er träumt. Und er hat aber gesagt, nein, das ist kein Traum, es ist wunderbar. Wenn das der Tod ist, ist er schön. Es gibt kein Tal hier, Gott ruft mich und ich muss gehen. Wie wirst du professionell sterben? Hast du dich Jesus anvertraut? Hast du ihn bekannt? Ist deine Profession, dein Glaube, dein Bekenntnis Jesus? Oder ist deine Profession Unglaube an Jesus und vertraust du auf dich selbst oder irgendetwas anderes? So wie du glaubst, wirst du sterben. Und wenn du Jesus noch nicht hast, ist heute der beste Zeitpunkt, das zu ändern. Dann kannst du dich einfach ihm anvertrauen und ihn einladen, in dein Leben zu kommen, dich zu befreien von deiner Schuld, dich zu versöhnen mit Gott, dem Vater, und dein Leben zu leiten. Wir Christen feiern Auferstehung heute. Wir feiern Auferstehung. Wir haben eine Zukunft und wir haben eine Hoffnung. Und so wünsche ich euch noch eine gesegnete, freudvolle Osterfeier, wo immer ihr seid, mit euren Familien oder vielleicht über Videokonferenz verbunden oder Telefon verbunden mit eurem Leben. Oder wenn ihr in Isolation sein müsst heute, feiert in Gemeinschaft mit eurem Retter und Herrn. Er ist da bei euch. Er liebt euch, er wird euch nie verlassen und er wird euch sicher tragen, jeden Tag und in alle Ewigkeit. Also frohe Ostern wünsche ich euch. Seid gesegnet. Wenn ihr wollt, könnt ihr nochmal auf Pause drücken und füreinander beten, wenn ihr zusammen seid und einander segnen. Und dann singen wir ein Lied zum Abschluss. Wir singen jetzt gemeinsam unser letztes Lied.
Meine Hoffnung ist lebendig, mein Fundament in dir beständig. Auch wenn mein Verstand begrenzt ist, trau ich dir alles zu. Du hast gute Gedanken, die mich fest in dir verankern. Und weil ich in deiner Hand bin, trau ich dir alles zu. Denn du machst alles neu. Schönheit fällt wie der Regen. In dir blüht alles auf. Du bist pulsierendes Leben. Denn du machst alles neu. Dreckigsten Momenten, wenn ich zweifle, wer ich selbst bin, will ich nur noch zu dir rennen, ich trau dir alles zu. Du lebst übernatürlich, du bist gütig und bist für mich. Ich vertrau dir, denn du lügst nicht, ich trau dir alles zu. Du machst alles neu. Schönheit fällt wie der Regen. In dir blüht alles auf. Du bist pulsierendes Leben. Denn du machst alles neu. Schönheit fällt wie der Regen. In dir blüht alles auf. Du bist pulsierendes Leben. Denn du machst alles neu. Oh, 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 oh. Denn du machst alles neu. Oh, 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 oh. alles neu, Jesus, du machst alles neu, alles neu, alles neu, denn du machst alles neu, Schönheit fällt wieder Regen, in dir blüht alles auf. Du bist pulsierendes Leben, denn du machst alles neu. Schönheit fällt wieder Regen, in dir blüht alles auf. Du bist pulsierendes Leben, denn du machst alles neu.
Jesus, ich danke dir, dass du uns erlöst hast. Ich danke dir, dass du auferstanden bist, dass du unsere Schulden bezahlt hast, dass du auferstanden bist, dass du lebst, dass du hier bist, hier bei uns. Und ich danke dir, dass wir mit dir gehen können. Ich danke dir, dass du dem Tod den Stachel gezogen hast. Ich danke dir, dass wir im besten Sinn des Wortes Optimisten sein können, mit Zuversicht vorausschauen können, mit Zuversicht in jeden neuen Tag gehen können, weil du da bist und weil du da sein wirst mit all deiner Gnade und weil du uns versprochen hast, wenn wir von hier abtreten müssen, das ist das Schlimmste, was uns passieren kann in dieser Welt, wenn wir hier abtreten müssen, dass wir eintreten werden in eine tiefere Gemeinschaft mit dir, in eine tiefere Zeit, wo du in alle Ewigkeit die Fülle deiner Gnade an uns erweisen wirst und uns beschenken wirst und beschenken wirst und beschenken wirst. Und Herr, so freuen wir uns auf deine Wiederkunft, wir freuen uns auf die Ewigkeit mit dir und ich möchte um deinen Segen bitten jetzt für jeden Einzelnen, der das sieht oder hört, der mit dir und mit uns Gemeinschaft hat hier heute Morgen. Segne meine lieben Geschwister und begleite sie und fülle sie mit der Freude an ihrer Errettung und an deiner Auferstehung. Darum bitte ich dich in Jesu Namen. Amen. Seid gesegnet.